und herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Taschke.
Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 29. Folge von Rosa Lux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
In dieser Folge geht es um die Französische Revolution, die dieser Tage ihren 235. Jahrestag feiert. Ihr erster Höhepunkt, der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789, ist noch heute der Nationalfeiertag in Frankreich. Mit dieser Revolution rissen die Bürger und Bauern die überkommene Feudalordnung ein und schufen eine neue Staats- und Gesellschaftsform. Sie gilt darüber hinaus auch als das Modell einer Revolution schlechthin. Denn wir finden hier viele Elemente des Sturzes einer bestehenden Ordnung, die so oder ähnlich auch in anderen Revolutionen anzutreffen sind.
Die Französische Revolution ist ein Ereignis von überragender Bedeutung, über das noch heute in der Geschichtswissenschaft wie in der Gesellschaft diskutiert und gestritten wird. Sie wurde immer wieder auch literarisch verarbeitet. Von Georg Büchners Dantons Tod bis zu Peter Weiß' Marassade.
Ja, Albert, die Revolution ist darüber hinaus auch eine bedeutende Referenz in der marxistischen Diskussion. Marx, Lenin, Gramsci und viele andere haben ihren Verlauf studiert und daraus Schlussfolgerungen für ihre Politik gezogen.
Das ist alles andere als Zufall. Denn die Französische Revolution gilt als der Moment, in dem die kapitalistische Ordnung etabliert wird. Und als Beginn der Moderne, die durch den Niedergang religiös begründeter Herrschaft und die politische Selbstermächtigung der Volksmassen gekennzeichnet ist.
Wir wollen das alles hier und heute genauer betrachten. Dazu haben wir drei Gäste eingeladen, nämlich Professorin Andrea Mayhofer von der Universität Basel, den Vorsitzenden der Stiftung Haus des Erinnerns in Mainz, Hans Berghessel, und den Historiker und Autor Ralf Höller.
Am Vorabend der Revolution liegt das alte Frankreich, das Ancien Régime, in Agonie. Es wird regiert von König Ludwig XVI., dessen Herrschaftssystem auf der überkommenen Feudalordnung beruht und befindet sich in einer tiefen, seit Jahrzehnten gärenden Krise. Voltaire, der große Philosoph der Aufklärung, hatte bereits ein Vierteljahrhundert zuvor geschrieben, Zitat, alles, was ich wahrnehme, legt den Samen einer Revolution, die ich unfehlbar herannahen sehe.
Die Wurzel des Niedergangs liegt in einem überaus sichtbaren Widerspruch begründet. Denn im Schatten des auf dem Grund und Boden beruhenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems waren Handel und Handwerk stetig gewachsen. Anders ausgedrückt, das Bürgertum war wirtschaftlich immer mächtiger geworden. Aber die politische Macht lag weiterhin bei König, Adel und Klerus. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen.
Ganz genau, Annika. Es hatte in Frankreich drei große Zusammenbrüche der politischen Ordnung gegeben. Den Hundertjährigen Krieg im 15. Jahrhundert, die Religionskriege im 16. und den Adelsaufstand im 17. Jahrhundert. Aus allen ging die Krone letztendlich gestärkt hervor, sodass Ludwig XIV., der sogenannte Sonnenkönig, schließlich im damals mächtigsten Reich Europas seine Alleinherrschaft, den Absolutismus, durchsetzen konnte.
Durch die wachsende Macht des Bürgertums gerät das absolutistische Regime im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend in die Defensive. Die Philosophie der Aufklärung greift den Absolutismus an und stärkt das Klassenbewusstsein des Bürgertums. Dazu beiträgt der Umstand, dass es in England und in den Niederlanden bereits im 17. Jahrhundert bürgerliche Revolutionen gegeben hatte.
In der Folge des Siebenjährigen Krieges und der Unterstützung der amerikanischen Revolution eskalieren dann die französischen Staatsschulden. In den Jahren vor der Revolution muss die Hälfte der Staatsausgaben für die Zinslast aufgewendet werden. Um neue Steuern bewilligen zu lassen, sieht der König sich im Juli 1788 schließlich gezwungen, zum ersten Mal seit fast zwei Jahrhunderten die dafür zuständigen Generalstände einzuberufen, denen Klerus, Adel und der dritte Stand der Bürger und Bauern angehören.
Hinzu kommt, dass eine massive Wirtschaftskrise das Land erschüttert. Durch zwei Missernten explodieren die Preise für Lebensmittel. Es kommt zu einer Hungersnot. Aus dem Volk werden massenhaft Beschwerdebriefe an den König gesandt.
Darüber hinaus intensivieren sich auch die ideologischen Großangriffe der Aufklärung. Und sie werden jetzt praktisch. Im Januar 1789 veröffentlicht der Priester Abbé Sieyès eine Flugschrift »Qu'est-ce que le tiers état?« zu Deutsch »Was ist der dritte Stand?« Dort diskutiert er drei Fragen, die er gleich zu Anfang formuliert. Zitat: Was ist der dritte Stand? Alles. Was ist er bis jetzt in der staatlichen Ordnung gewesen? Nichts. Was verlangt er? Etwas darin zu werden. Damit hat Sieyès das Programm des Bürgertums am Vorabend der Revolution gut zusammengefasst.
Am 5. Mai treten endlich die Generalstände zusammen. Aber der König präsentiert nur einzelne Vorschläge anstelle eines Reformprogramms. Die Vertreter der drei Stände sind sich einig, dass sie die absolute Macht des Königs beenden wollen. Dort aber enden bereits ihre Gemeinsamkeiten, denn der Adel will seine Privilegien um jeden Preis verteidigen, während der dritte Stand eben diese Privilegien abschaffen möchte. Der Klerus wiederum ist gespalten zwischen denen, die an der Ordnung festhalten, und jenen, die zum dritten Stand neigen.
Zum dritten Stand der Bürger und Bauern gehören aber, Abbé Sieyès zufolge, 96% der Bevölkerung. Nicht zufällig hatte er in seiner Flugschrift den faulen Adel als überflüssig und den dritten Stand als Nation bezeichnet. Dem folgen nach ein paar Wochen des Schlagabtauschs in der Ständeversammlung die Abgeordneten des dritten Standes, indem sie sich zur Nationalversammlung erklären. Sie beanspruchen also, die gesamte französische Nation zu repräsentieren.
Auf Drängen des Adels lehnt der König ab und lässt den Sitzungssaal in Versailles schließen. Daraufhin leisten die Abgeordneten des dritten Standes, denen sich inzwischen auch einige Vertreter der beiden anderen Stände angeschlossen haben, den sogenannten Ballhausschwur, mit dem sie sich zur verfassunggebenden Versammlung erklären.
Eine Woche später gibt der König nach. Als er dann seinen Finanzminister Jacques Necker entlässt, verbreitet sich in Paris die Sorge, er könne die Konzessionen zurücknehmen. Am 13. Juli bricht der Aufstand los, der am nächsten Tag zum symbolträchtigen Sturm des Staatsgefängnisses, der Bastille, führt.
Mit diesem Aufstand beginnt der Siegeszug der Revolution. Der König lenkt ein, schreibt aber noch am selben Tag eine geheime Note an die ausländischen Höfe, in der er seine Handlungen für null und nichtig erklärt. Er spielt also von Anfang an ein doppeltes Spiel. Es kommt außerdem zur ersten Welle der Emigration von Adligen, die im Ausland auf Rache sinnen.
Im ganzen Land bewaffnen sich jetzt auch die Bauern und zerstören die verhassten Institutionen des Ancien Regime. Bereits am 4. August schafft die Nationalversammlung die Feudalität ab. Allerdings handelt es sich um einen faulen Kompromiss. Die Bauern werden von der Abgabenpflicht befreit, müssen dafür aber hohe Summen zahlen, wozu die meisten nicht in der Lage sind. In den nächsten Jahren befinden sich die Bauern daher faktisch in einem Bürgerkrieg gegen die Aristokratie.
Es folgen die Enteignung der Kirchengüter, mit der zugleich das neue Papiergeld finanziert wird, und die Aufhebung der Orden und Klöster. Man darf nicht vergessen, dass die katholische Kirche die wichtigste Stütze des Regimes ist. Es gibt zwar eine beträchtliche Zahl einfacher Priester, die sich der Revolution anschließen, aber als Institution bleibt die Kirche notorisch konterrevolutionär.
Anfang Oktober wird in Paris ruchbar, dass auf einem Offiziersbankett in Versailles in Gegenwart des Königs die blau-weiß-rote Kokarde der revolutionären Nation buchstäblich mit Füßen getreten worden war. Als dann Marktfrauen aus Saint-Antoine auf dem Rathausplatz Brot fordern, ziehen anschließend Tausende weiter nach Versailles. Der König wird veranlasst, seine Residenz in die Stadt zu verlegen. Das Volk feiert seinen Triumph. Es ahnt noch nicht, dass der König sich niemals seinem Willen unterwerfen, sondern stets konterrevolutionär tätig sein wird.
Ludwig gibt jetzt auch der Forderung nach, die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte anzunehmen, die die Nationalversammlung im August verabschiedet hatte. Sie markiert den Bruch mit der alten Ordnung. Gleich der erste Artikel erklärt, Zitat, die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Im zweiten Artikel werden dann Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung als die natürlichen und unveräußerlichen Menschenrechte definiert. Festgelegt werden auch der Grundsatz der Volkssouveränität, die Gesetzlichkeit der Ordnung und die Gewaltenteilung.
Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte markiert einen enormen historischen Fortschritt. Statt der absoluten Herrschaft eines Monarchen soll von nun an das Volk das Sagen haben. Statt der Willkür das Gesetz regieren. Und statt Unterdrückung und Zensur soll die Freiheit der Meinung und der Presse bestehen.
Ja, Albert, das stimmt. Und dennoch reflektiert die spezifische Form der Erklärung auch das bürgerliche Klasseninteresse. Das beste Beispiel hierfür bietet das Recht auf Eigentum. Dazu muss man wissen, dass die Besitzer der großen Sklavenplantagen in der karibischen Kolonie Saint-Domingue über großen Einfluss verfügen. Das liegt daran, dass ein Großteil des französischen Außenhandels allein mit dieser Kolonie abgewickelt wird. Und die Sklavenhalter bestehen auf ihrem Recht auf Eigentum an Sklavinnen, weshalb diese dann vom Recht auf Freiheit und Gleichheit ausgenommen werden.
Ja, das ist wie in den Vereinigten Staaten, von deren Verfassung die Erklärung ja stark beeinflusst ist. Hier offenbart sich das Klasseninteresse, das die anfängliche Einigkeit des Dritten Standes bald untergräbt. Dieser Punkt ist von entscheidender Bedeutung für den Verlauf der Revolution. Denn in Wirklichkeit zerfällt nicht nur der Dritte Stand, sondern auch das ihn führende Bürgertum in unterschiedliche Interessengruppen und Fraktionen. Und in der Anfangszeit der Revolution dominiert das Handelskapital, das mit der Bourgeoisie der Hafenstädte und den kolonialen Sklavenhaltern verbunden ist.
So ist es. Über die Revolution auf Saint-Domingue und die Gründung Haitis haben wir bereits in der 13. Folge Rosa Lux History gesprochen. Ebenfalls ausgenommen von der politischen und rechtlichen Gleichheit bleiben anfangs die Armen und die Juden, die dann im Laufe der Revolution emanzipiert werden. Gänzlich ausgeschlossen bleiben die Frauen. Über ihr Aufbegehren sprechen wir jetzt mit Professorin Andrea Mayhofer von der Universität Basel.
Hallo Andrea.
Ja, hallo, ich freue mich.
Hallo Andrea, schön, dass du bei uns bist. Welche Rolle spielten denn Frauen zu Beginn der Revolution?
Also Frauen spielten eine äußerst zentrale Rolle und zwar eigentlich von Anfang bis zum Schluss. Sie waren praktisch von Beginn an dabei. Das heißt, sie marschierten, wenn man das mal so sagen darf, und demonstrierten aktiv mit. Zudem, das ist vielleicht dann nochmal speziell, sorgten sie für Verpflegung und manche von ihnen kümmerten sich auch um die Kämpfenden, die verwundet waren. Auch zog bereits 1789 ein großer Frauenmarsch nach Versailles zum Schloss des Königs und der Königin. Folgenreich war, dass der König und die Königin sowie die Nationalversammlung nun gezwungen waren, nach Paris umzuziehen. Das heißt, sie waren jetzt mitten im Geschehen. An die Bedeutung der Frauen während der Französischen Revolution erinnert im Übrigen auch die für Frankreich stehende Darstellung der Marianne. Dies ist ja sozusagen eine Frau, die in der Französischen Revolution gekämpft hat.
Anknüpfend an die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verfasste die Revolutionärin Olympe de Gouges 1791 eine Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Worum ging es ihr?
Erstmal möchte ich sagen, das ist ein äußerst spannendes Dokument, weil es in ihm ausdrücklich um mehr als gleiche Rechte geht. Es geht vielmehr um ein Verständnis von Rechten, in dem Freiheit und Gleichheit auf das Engste miteinander verbunden sind. Also das ist ein ganz zentraler Aspekt, dass eben nicht einfach nur gleiche Rechte gefordert werden, sondern dass das verbunden ist mit dem Begriff der Notwendigkeit, Freiheit und Gleichheit zusammenzudenken. So heißt es in der von de Gouche formulierten Erklärung im Artikel 1, ich zitiere, die Frau wird frei geboren und bleibt dem Mann an Rechten gleich. Das heißt aber für de Gouche erstens, braucht es eine grundlegende Kritik am bürgerlichen Gleichheitsverständnis und dessen problematischer Logik, mit dem gleiche Rechte letztlich nur solchen gewährt werden, die als gleich bzw. als gleiche anerkannt sind. Das galt damals bekanntlich weder für Frauen noch für rassifizierte Menschen. So übte de Gouche auch eine vehemente Kritik an der Sklaverei. Das aber heißt zweitens, es geht de Gouche in dieser Erklärung darum zu betonen, dass Gleichheit immer auch Freiheit braucht und vice versa. Dies ist im Übrigen, wie ich schon gesagt habe, noch immer keine Selbstverständlichkeit. Nach de Gouche haben Frauen im Rahmen der patriarchalen Gesellschaft ihrer Zeit, die sie ja als tyrannische Herrschaft der Männer bezeichnet, weder gleiche Rechte noch gleiche Freiheit. Denn Frauen können weder nach ihr im öffentlichen noch im privaten Bereich über sich selbst und über ihr Leben frei verfügen. In diesem Sinne geht es de Gouche um gleiche Rechte für alle oder wie sie es in ihrer Erklärung formuliert, Zitat jetzt, die Freiheit muss für alle gleich sein. Der Begriff der Freiheit schließt nach de Gouche gesellschaftliche Ungleichheit, das heißt zum Beispiel soziale wie ökonomische Ungleichheit, explizit aus. Dabei gilt jedoch für sie auch umgekehrt, dass ebenfalls bislang keinesfalls selbstverständlich ist, Gleichheit muss Freiheit einschließen. Gleichheit ist ohne Freiheit für sie undenkbar. So heißt es auch im Artikel 2, zitiert, das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Bewahrung der natürlichen und unverjährbaren Rechte von Frau und Mann. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und vor allem Widerstand gegen Unterdrückung. Zitat Ende. Was hier jetzt bemerkenswert ist, ist, dass de Gouche ausdrücklich ein Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung formuliert. Das ist ja nicht so ohne weiteres selbstverständlich oder üblich. Ein Recht, das ihr selbst jedoch verwehrt wurde. Wie wir wissen, wurde sie am 3. Oktober 1793 durch die Guillotine hingerichtet.
Ja, es gibt auch von der Olympe de Gouche auch dieses Zitat, dass die Frau das Recht hat, auf dem Schafott zu landen und deshalb auch das Recht haben muss, ihre Stimme zu erheben.
Genau.
Frauen waren ja in manchen der revolutionären Clubs, wie dem Club des Cordeliers, zugelassen. Im Mai 1793 wurde dann die Gesellschaft Revolutionärer Republikanerinnen gegründet. Wie kam es dazu und warum wurde die Gesellschaft, wie alle Frauenvereine, Ende 1793 aufgelöst?
Genau genommen würde ich sagen, liegt die Antwort in dem, was ich eben gesagt habe. Die Frauen waren während der Französischen Revolution sehr engagiert und das heißt natürlich auch, dass sie entsprechend für sich eigene Organisationen gründen wollten und auch mussten, um in ihnen genau das auch zu diskutieren, was sie diskutieren wollten. Also ihre Ziele zu bestimmen und ihr Vorgehen in einem ihnen sozusagen gemäßen Kontext formulieren und ausdrücken zu können. Die Auflösung der Frauenvereine nach der Revolution ist in gewisser Weise Ausdruck einer nun einsetzenden reaktionären Geschlechterpolitik mit dem Ziel einer Wiederherstellung der patriarchalen Geschlechterordnung, die im Rahmen der Revolution ins Wanken geraten war. Also das heißt, die Gesellschaft, die jetzt entsteht, nach der Revolution, ist ja nicht eine, die von der männlichen Tyrannei befreite Gesellschaft ist, sondern sie ist eben eine andere Form von Gesellschaft, eben nicht mehr in diesem Sinne wie vor der Revolution, aber sie ist eben keine Gesellschaft, die tatsächlich die Rechte der Frauen anerkennen würde. Also die bürgerliche Gesellschaft hat ja jetzt nicht dazu geführt im 19. Jahrhundert, dass dann alles okay war, was jetzt die Frauenfrage anbetrifft. Im Gegenteil, sie haben ja teilweise dann nochmal sehr stark die Geschlechterordnung reorganisiert. Und in diesem Sinne ist das eigentlich ziemlich logisch, dass diese Frauenvereine, die für die Revolution wichtig waren, jetzt aufgelöst werden.
Danke fürs Interview und für den spannenden Einblick in diese noch nicht ganz so oft beschriebene Geschichte.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Mach es gut, ne? Alle beide. Ciao.
Die Clubs, die im Interview zur Sprache kamen, bilden das organisatorische Rückgrat der Revolution. Der wichtigste von ihnen ist der im Oktober 1789 gegründete Jakobinerclub. Seine Bedeutung resultiert aus einer straffen Organisation und Verbreitung. Im ganzen Land werden Schwesterclubs gegründet, die im ständigen Austausch mit dem Zentralclub in Paris stehen. Mitte 1791 gibt es bereits 400 Jakobinerclubs im Land.
Große Bedeutung besitzt auch die zu Beginn der Revolution erkämpfte Pressefreiheit, die zu einer explosionsartigen Ausbreitung von Zeitungen und Flugschriften führt. Allein in Paris werden in den ersten Monaten der Revolution hunderte Zeitungen gegründet. Wie die Clubs trägt die Presse die revolutionären Parolen in alle Teile des Landes und auch in die Armee.
Ja, die königliche Armee hatte sich nach dem Ausbruch der Revolution zunehmend zersetzt. Ihr zur Seite gestellt wird die Nationalgarde, zu der allerdings nur sogenannte Aktivbürger zugelassen sind. Offenbar fürchtet sich das gemäßigte Bürgertum vor einer Bewaffnung des Volkes. Als Aktivbürger gelten nämlich nur jene, die eine direkte Steuer zahlen und das Wahlrecht besitzen. Das Zensuswahlrecht ist ebenfalls den Besitzenden vorbehalten. Auch an der institutionellen Basis der Revolution, in den lokalen Distrikten und Sektionen, die in Vollversammlungen beraten, treffen sich anfangs nur Aktivbürger, nicht die sogenannten Passivbürger.
Nach den Tumulten des Aufbruchs geht die Revolution im Jahr 1790 in eine vergleichsweise ruhige Phase über. Sie hält, wie der Historiker Walter Markov schreibt, gewissermaßen den Atem an. Zum Stillstand kommt es jedoch nicht. Zum einen wird die Justiz neu geordnet und vereinheitlicht, die Sondergerichte werden abgeschafft und die Gewaltenteilung etabliert. Zum anderen geht die Nationalversammlung weiter gegen die Macht der katholischen Kirche vor. Sie beschließt eine Zivilverfassung und verpflichtet alle Kleriker zum Treueeid. Letzterer wird nach einer scharfen Intervention des Papstes allerdings von fast allen Bischöfen und rund der Hälfte der Priester verweigert.
1791 folgen Wirtschaftsreformen, die die Durchsetzung des Kapitalismus zementieren. Zur Herstellung eines einheitlichen Marktes werden die Binnen- und Wegezölle aufgehoben. Für die Gewerbefreiheit die Zünfte und Innungen abgeschafft. Angesichts vermehrter Arbeitsniederlegungen wird auch das Gesetz Le Chapelier verabschiedet, das gewerkschaftliche Zusammenschlüsse und Streiks verbietet. Auch hier lässt sich das Interesse des Besitzbürgertums unschwer erkennen.
Die relative Ruhe bzw. Atempause der Revolution endet dann schlagartig am 21. Juni 1791. An diesem Tag versucht der König nämlich die Flucht ins Ausland. Er wird jedoch erkannt und nach Paris zurückgebracht. Damit ändert sich alles.
Ja, Annika, der gescheiterte Fluchtversuch legt offen, dass der vom gemäßigten Bürgertum angestrebte Kompromiss mit der Krone unmöglich ist. Der König gilt im Volk fortan als Verräter. Der Club de Cordeliers um Jean-Paul Marat und Georges Danton beginnt, für die Republik zu trommeln. Jene, die an der Monarchie festhalten, die sogenannten Feuillants, trennen sich von den Jakobinern.
Der königliche Fluchtversuch lenkt den Blick auf das Treiben der aristokratischen Immigranten, die sich im Ausland gegen die Revolution verschworen haben. Ohne die bedrohlichen konterrevolutionären Aktivitäten, wie etwa die Truppensammlung in Koblenz, lässt sich der weitere Verlauf der Revolution nicht begreifen.
Um der von allen europäischen Höfen mit Wohlwollen betrachteten Konterrevolution zu begegnen, wollen jetzt die Girondisten, die vor allem die Bourgeoisie der Handelsstädte Bordeaux, Nantes und Marseille repräsentieren, Krieg führen. Ihr Wortführer, Jacques-Pierre Brissot, erklärt, Zitat, »Wollt ihr die Aristokratie mit einem Schlage vernichten, dann vernichtet Koblenz.«
Der Jakobiner Maximilien de Robespierre hält dem entgegen. Zitat, »Niemand liebt Sendboten in Waffen. Schaffen Sie erst Ordnung bei sich zu Hause, bevor Sie die Freiheit anderswo hintragen. Aber die allgemeine Stimmung ist für den Krieg. Ihre revolutionäre Losung lautet, Friede den Hütten, Krieg den Palästen.
Ironischerweise will auch der König den Krieg. Er hofft heimlich auf eine rasche Niederlage der revolutionären Armee und stellt deshalb im April 1792 in der Nationalversammlung den Antrag, Österreich den Krieg zu erklären, was mit großer Mehrheit angenommen wird.
In der anfänglichen Kriegsbegeisterung entsteht die Marseillaise, das Kriegslied, das noch heute die französische Nationalhymne ist. Doch der Krieg verläuft schlecht. Um die Niederlage zu beschleunigen, drängt die aus dem österreichischen Königshaus stammende Königin Marie Antoinette die ausländischen Mächte zu einer Drohung. Das hieraus resultierende Manifest des Herzogs von Braunschweig, das die französische Bevölkerung zur Unterwerfung auffordert und unverhohlen mit Hinrichtungen droht, wird Anfang August in Paris bekannt.
Ja, und es hat einen gegenteiligen Effekt. Die Bürger sehen die Errungenschaften der Revolution gefährdet. Ihr Zorn richtet sich gegen den König. Er wird im Pariser Aufstand vom 10. August gestürzt und in Haft genommen.
Mit diesem Aufstand beginnt die sogenannte Zweite Revolution, die eine Radikalisierung einleitet. Die bisherigen Passivbürger erhalten das Wahlrecht für den neu geschaffenen Nationalkonvent und werden bewaffnet.
Wenig später wendet sich das Blatt auf dem Schlachtfeld. Im Anschluss an die sogenannte Kanonade von Valmy rücken die französischen Truppen bis nach Deutschland vor. Johann Wolfgang von Goethe, der der Kanonade beiwohnt, schreibt später, er habe spontan gesagt, Zitat, »Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus.«
Im Laufe der Besatzung gründet sich auch die sogenannte Mainzer Republik, die erste Republik auf deutschem Boden. Über sie wollen wir jetzt in unserem zweiten Gespräch mehr erfahren. Dazu begrüßen wir am Telefon den Historiker und Vorsitzenden der Stiftung Haus des Erinnerns in Mainz, Hans Bergkessel. Herzlich willkommen, Herr Bergkessel, bei uns im Podcast.
Ja, hallo zusammen.
Hallo, Herr Bergkessel. Wer waren denn die Jakobiner in der Mainzer Region?
Bekannt geworden sind die Jakobiner eigentlich in der Phase ab 1793 mit ihrer Radikalisierung in Frankreich, Robespierre als Stichwort. Flux hat es mit Beginn der Französischen Revolution durch die Auswirkungen, die das eben gerade im Linksrhein, ich aber in ganz Deutschland auch hatte, den ganzen Rhein entlang von der Pfalz, etwa in Bergzabern und Landau über Mainz bis nach Koblenz, aber natürlich auch in nördlicheren Städten. Die Ziele waren ähnlich. In Mainz hat sich dieser Club zum Beispiel Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit genannt und ist schon einen Tag, nachdem Mainz von französischen Truppen besetzt worden ist, am 23. Oktober 1792 gegründet worden. In Bergzabern war es sogar etwas früher. Überall war es so, dass die Unzufriedenheit mit den ökonomischen Verhältnissen, aber auch mit den Machtstrukturen der Ausgangspunkt waren. Und wir erleben dann in den Jakobinerclubs relativ exponierte, bekannte Vertreter. Der bekannteste ist sicher der Weltumsegler, Naturforscher, Intellektuelle und Publizist Georg Forster. Aber es gibt auch andere interessante Figuren, gerade in Mainz jetzt, zum Beispiel Adam Itzstein, der damals als Studierender, als junger Student schon in den Jakobinerclub eingetreten ist und dann später auch im Vormärz und in der 48er Revolution eine wichtige Rolle gespielt hat.
Vielleicht daran anschließend auch auf den Mainzer Schwerpunkt nochmal zurückzukommen. Wie entstand denn diese Mainzer Republik? Wo lag vielleicht auch Ihre soziale Basis?
Also die Entstehung ist ganz eng gekoppelt an die Eroberung von Mainz durch die Truppen des Generals Custine. Das hatte damit zu tun, dass der Versuch der preußischen österreichischen Truppen mit der Kanonade von Valmy Frankreich zurückzudrängen, gescheitert war. Und am 21. Oktober konnte Custine dann in Mainz einmarschieren. Der Kurfürst war vorher schon mit seinem Hofstaat etwa 1000 Menschen geflohen und hat die Stadt kampflos übergeben. Und schon direkt am nächsten Tag gründete sich in Mainz der Jakobinerclub, der bis Ende November schon 500 neue Mitglieder aufgenommen hatte. Die soziale Basis, das ist ganz spannend. Rein quantitativ stellten den größten Anteil die Handwerker mit etwa 45%. In der Führungsrolle waren aber eher Intellektuelle und Beamte, also Gruppen des Bildungsbürgertums, würde man heute sagen, Professoren und Lehrer und auch durchaus eine Gruppe ehemaliger kurfürstlicher Amtsträger, also der Beamten, die irgendwie in der Regierung ihre Aufgaben hatten. Das Beeindruckende war, dass dieser Club in unglaublich engen Takt sozusagen zusammenkam an 4 Tagen in der Woche. Man tagte im kurfürstlichen Schloss. Im Moment läuft gerade eine Untersuchung über die bürgerliche Rolle des Schlosses, um mal wegzukommen von dem Blick auf Kurfürsten und Erzbischöfe, die ja lange Zeit da prägend waren. Man hat über eine unglaubliche Publizistik, das hat es bis dahin niemals gegeben, diese Ideen, die Reden durch Flugschriften verbreitet. Es gab Theateraufführungen mit revolutionärem Theater. Es wurden Freiheitsbäume als Symbol gepflanzt. In Mainz, der bekannteste am Höfchen, aber auch in anderen linksrheinischen Orten, in Worms, in Alzey und anderen Stellen, hatte man sich dem angeschlossen. Und als dann nach 9 Monaten schon mit einem Bombardement der Stadt tatsächlich auch im Juli 1993 die Stadt rückerobert wurde, da war klar, dass dieser erste Versuch, eine parlamentarische Republik zu begründen mit Wahlen und damit einer ganz bedeutenden Schritt in der Entwicklung zur parlamentarischen Demokratie, dass der gescheitert war.
Sie haben ja jetzt gerade schon beschrieben, wie es zum Ende der Mainzer Republik kam. Was waren denn die Folgen für Deutschland, dadurch, dass die Mainzer Republik als erste Republik auf deutschem Boden militärisch besiegt wurde?
Die Folgen waren natürlich zunächst mal ein Rückschlag für diese Freiheitsbewegung, denn die alten Mächte haben sich ja sozusagen wieder etablieren können für die nächsten Jahre. Allerdings ist der Freiheitsgeist und dieser Funke, der da übergesprungen war im Linksrheinischen, der ist erhalten geblieben und der lässt sich zum Beispiel auch in Familientraditionen festmachen. Aber was wahrscheinlich viel prägender war, war, man hat an den sogenannten rheinischen Institutionen, das waren eben diese Bestimmungen des Code Civil, immer festgehalten und hat die verteidigt. Und das ist auch ein wesentliches Moment später bis hin zu militärischen Auseinandersetzungen in der 48er Revolution gewesen, wo die Pfalz und auch Mainz als ein zentraler Ort wieder eine herausragende Bedeutung gewonnen haben. Also ich glaube, man kann insgesamt sagen, es war der erste Schritt, wenn auch faktisch gescheitert, hin zur parlamentarischen Demokratie. Und unsere neueren Forschungen belegen auch, dass damit nicht nur ein Erinnerungsort oder ein erinnerungskultureller Schwerpunkt hier zu sehen ist, sondern dass tatsächlich aus diesen parlamentarischen Erfahrungen heraus eine Linie sich verfolgen lässt über das Hambacher Fest 1832, mit dem Pfälzer Aufstand 49, aber auch in Mainz, wo es Kämpfe gegen preußische Truppen rund um das Theater gegeben hatte, 48, dass sozusagen diese Linie beibehalten worden ist. Und ich habe eben als ein Beispiel den Adam Itzstein genannt. Der ist dann jemand, der später auch im Vorparlament der Paulskirche und im Vormärz, aber dann auch bei der 48er Revolution eine wichtige Rolle spielt. Und viele der Söhne der Mainzer Revolutionäre sozusagen tauchen dann später auch wieder im Vormärz und in der 48er, 49er Revolution auf.
Ja, das haben Sie jetzt schön im großen Bogen dargestellt. Und manchmal sieht man, dass die Niederlage bzw. das Ende gar nicht das Ende sein muss, sondern gewissermaßen nur der Anfang ist von dem, was dann doch daraus folgt. Vielen Dank dafür.
Das war sehr interessant. Danke.
Danke Ihnen auch.
Es gibt ja tatsächlich diese Verbindung von der Mainzer Republik bis zur 1848er Revolution. Dennoch gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem deutschen und italienischen Bürgertum auf der einen und dem französischen auf der anderen Seite. Denn während das Bürgertum in Deutschland und Italien das Bündnis mit dem breiten Volke scheut, Gramsci spricht hier vom Fehlen des Jakobinismus im Risorgimento, suchen die französischen Revolutionäre ein ebensolches Bündnis. Die sogenannten Montagnards, die linke Bergpartei im Nationalkonvent, die aus den Jakobinern und ihren Verbündeten besteht, verbünden sich mit den einfachen Bürgern, den sogenannten Sans-Culottes.
Ja, durch dieses Bündnis der Jakobiner mit dem Volk wird die Revolution entscheidend vorangetrieben. Wenig später geraten im Nationalkonvent Jakobiner und Girondisten aneinander. Dieser Konflikt hängt entscheidend mit der Ermächtigung der Sans-Culottes zusammen. Bei diesen handelt es sich keineswegs um die gesellschaftliche Unterschicht, sondern um eine Koalition aus Kleinhändlern sowie kleinen Meistern und ihren Gesellen. Auch einfache Arbeiter und Tagelöhner gehören zu dieser Allianz, die buchstäblich durch den Hunger zusammengehalten wird.
Dieser Teil des Bürgertums hat andere Gesellschaftsvorstellungen als die Handelsbourgeoisie. Die Sans-Culottes verteidigen das Recht auf Eigentum, wollen aber dessen Konzentration verhindern. Und sie wollen die Gleichheit des Konsums, was allerdings Luxusgüter ausschließt. In einer anonymen Flugschrift wird beispielsweise gewettert gegen, Zitat, Zucker, Kaffee und andere überflüssige Lebensmittel.
Das Ideal ist eine Gesellschaft der Kleineigentümer. Jeder soll nur eine Werkstatt oder einen Laden besitzen dürfen. Dieses Ideal wiederum richtet sich gegen die Spekulanten und Kriegsprofiteure, aber eben auch gegen die Interessen der Handelsbourgeoisie. Aus diesem Widerspruch heraus entfaltet sich der Konflikt zwischen Girondisten und Jakobinern.
Ende 1792 bildet sich die radikale Sans-Culottes-Gruppe der sogenannten Enragés, der Wütenden. Sie fordern, dass auch Reiche an den Kosten des Krieges beteiligt werden und kritisieren die Hamsterer und Spekulanten, die sie für die schwierige Versorgungslage verantwortlich machen. Ihr Wortführer Jacques Rousse erklärt, Zitat, die Gleichheit ist nur ein leeres Phantom, solange der Reiche Kraft seines Monopols das Recht auf Leben und Tod gegenüber seinesgleichen ausübt.
Im Dezember 1792 beschließt die Nationalversammlung die Absetzung des verräterischen Königs. Im Januar 1793 wird Ludwig der Letzte, wie Jacques Rousse ihn nennt, durch die Guillotine hingerichtet. Ihm aufs Schafott folgt ein paar Monate später auch Marie Antoinette. Mit der Hinrichtung des Königspaars gibt es endgültig kein Zurück mehr.
Ja, die Revolutionäre berufen sich nicht zufällig auf Brutus, den Tyrannenmörder. In der Folge zeigt sich dann, wie eng der Verlauf der Revolution an das Geschehen auf dem Schlachtfeld gebunden ist. Denn in Wirklichkeit handelt es sich um einen Krieg zwischen dem revolutionären Frankreich und der konterrevolutionären europäischen Aristokratie. Auf den Kriegsbeitritt Preußens, Großbritanniens und anderer Staaten folgen französische Niederlagen auf dem Schlachtfeld.
Darüber hinaus kommt es zu royalistischen Aufständen in der Vendée und der Bretagne. Hier offenbaren sich regionale Unterschiede und Ungleichzeitigkeiten. Frankreich ist ja zu dieser Zeit noch keineswegs der Nationalstaat von heute. Dieser wird erst im Laufe der Revolution geschaffen. Beispielsweise gibt es zu dieser Zeit noch mehrere Hauptsprachen im Land. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung spricht überhaupt Französisch.
Dem revolutionären Frankreich droht angesichts des Mehrfrontenkriegs die Niederlage. Daher sehen sich die Jakobiner zu einer Radikalisierung gezwungen. Angesichts des Überlebenskampfs fordert Danton im März 1793 im Konvent die Einrichtung eines Revolutionstribunals. Einen Monat später wird der Wohlfahrtsausschuss gegründet, der immer mehr Kompetenzen auf sich vereinigt und faktisch zu einer Notstandsregierung wird.
Im Juli wird ein Gesetz zur entschädigungslosen Abschaffung aller grundherrlichen Rechte verabschiedet. Die Güter der Emigranten werden beschlagnahmt und aufgeteilt. Auf Drängen der Volksmassen folgt im August die Levée en Masse, die allgemeine Mobilmachung aller Männer im Alter von 16 bis 50 Jahre. Diese wiederum erfordert eine stärkere Lenkung und Regulierung der Wirtschaft. Denn die Soldaten müssen ausgerüstet und die Städte versorgt werden. Und das alles ohne jeden Außenhandel. So werden etwa Höchstpreise für alle wichtigen Verbrauchsgüter und Dienstleistungen festgesetzt.
Im Februar 1794 erfolgt, unter Anerkennung der bereits erfolgten Revolution in Haiti, die Sklavenbefreiung. Wenig später werden mit Unterhaltszahlungen für Alte und Kranke, Beihilfen für alleinerziehende Mütter und Witwen sowie kostenloser medizinischer Betreuung Ansätze einer Sozialversicherung geschaffen.
Wie weit das Streben geht, mit den Überresten der alten Ordnung aufzuräumen, zeigen insbesondere die im Winter 1793-94 getroffenen antiklerikalen Maßnahmen. In Paris werden alle Kirchen geschlossen und der Vernunft geweiht. Die auf die Bibel zurückgehende 7-Tage-Woche wird durch einen neuen Kalender mit einer 10-Tage-Woche und 9 Monats-, Wochen- und Tagesnamen ersetzt. Die Revolutionäre verstehen den Bruch mit der alten Ordnung also nicht nur institutionell, sondern fordern auch die Umkrempelung der alten Ansichten, Gewohnheiten und Gefühle. Aber sie unterschätzen dabei die Beharrungskräfte der alten Ordnung.
Ja, aber was sie nicht unterschätzen, ist die Konterrevolution. Marat hatte schon 1790 gewarnt, Zitat, sobald eure Feinde einen Augenblick lang triumphieren, wird das Blut in Strömen fließen. Spätestens seit dem Manifest des Herzogs von Braunschweig wissen alle, was ihnen im Falle der Niederlage droht, dass es sich buchstäblich um einen Kampf auf Leben und Tod handelt.
Unter dem Druck der drohenden Kriegsniederlage war es bereits 1792 aus dem Volk heraus zu den sogenannten Septembermassakern gekommen. Dabei waren hunderte inhaftierte Revolutionsgegner, die man der Kollaboration bezichtigte, aber auch viele Unbeteiligte getötet worden.
Dass die Verschwörer, zu denen man auch die Getreidespekulanten zählt, hingerichtet werden sollen, ist in der Tat eine Forderung aus dem hungernden Volk, das die Feinde der Revolution auf diese Weise daran hindern will, weiteren Schaden anzurichten. Bereits in Ça ira, der ersten Nationalhymne von 1790, heißt es, Zitat, die Aristokraten an die Laterne, die Aristokraten, hängt sie dran.
Ja, Albert, man ist damals wenig zimperlich. Von der Schaffung des Revolutionstribunals im Frühjahr 1793 bis zum Gesetz über die Verdächtigen vom September des Jahres landen von 260 Angeklagten indes nur 66 auf dem Schafott. Danach aber wird es heftig.
Jetzt entsteht La Terreur, die Herrschaft des Schreckens. Die Schaffung des Revolutionstribunals hatte Danton mit den Worten begründet, Zitat, seien wir schrecklich, damit das Volk es nicht zu sein braucht. Die Notwendigkeit der Schreckensherrschaft steht für ihn außer Frage. Und in der Tat steht die Revolution, die sich zu dieser Zeit ja in einem Mehrfrontenkrieg befindet, am Scheideweg. Will sie sich behaupten, muss sie hart durchgreifen. Keine Demokratie für Antidemokraten, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit, heißt es beim jungen Revolutionär Louis-Antoine de Saint-Just.
Der Terror wird ursprünglich als befristetes und begrenztes Mittel verstanden, das im Dienst der Republik stehe und an die Tugend gebunden sei. Ohne die Tugend, sagt Robespierre, Zitat, ist der Terror verhängnisvoll. Ohne den Terror ist die Tugend machtlos.
Aber dabei bleibt es nicht. Am Tag nach der Ermordung von Jean-Paul Marat wird am 14. Juli 1793 in einer Flugschrift gefordert, Zitat, jetzt ist es an der Zeit, die Guillotine ohne Unterlass arbeiten zu lassen. Bald darauf wird das Fallbeil auch zum Instrument des innenpolitischen Machtkampfs.
Das bedeutet in der Praxis, dass die Verlierer der Fraktionskämpfe im Nationalkonvent nacheinander auf dem Schafott enden. Zuerst trifft es die Girondisten, im Frühjahr 1794 dann die Radikalen um Jacques-René Hébert und schließlich auch die sogenannten Nachsichtigen um Danton.
In der Geschichtswissenschaft ist die Deutung der Schreckensherrschaft umstritten. Marxistische Historiker wie Albert Soboul weisen darauf hin, dass die vom Philosophen Jean-Jacques Rousseau beeinflussten Revolutionäre derartige Gewalt ursprünglich abgelehnt hätten. Ihnen angesichts der Konterrevolution dann aber keine Wahl mehr geblieben sei. Die von den hungernden Sansculotten geforderte Hinrichtung der Spekulanten habe überdies auch eine soziale Dimension besessen.
Der Historiker François Furet hingegen sieht die Revolution im Zuge des Terrors gewissermaßen wahnhaft entgleist und dass der Keim hierzu bereits früher, vielleicht sogar schon 1789, angelegt gewesen sei. Auch wenn man Letzteres bezweifeln muss, schließlich wäre es ohne die Brutalität der Aristokratie kaum zu Terror gekommen, muss man die nach innen gerichtete Gewalt doch kritisch betrachten. Das taten damals auch viele Revolutionäre, darunter der Mainzer Jakobiner Georg Forster.
Ja, hier treffen wir auf eine der vielen Parallelen zu anderen Revolutionen, insbesondere zu russischen. Denn was der Girondist Pierre Vergniaud formulierte, könnte auch von den später als abtrünnig gebrandmarkten russischen Revolutionären stammen. Als er am 31. Oktober 1793 das Schafott besteigt, lautet sein letzter Satz, Zitat, »Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder.«
Einmal entfesselte Gewalt tendiert nun mal zur ungezügelten Eskalation. Diesen Umstand kann man hier jedenfalls gut studieren.
Wir können auf diese Frage, wie auch auf die großen, wortgewaltigen Debatten im Nationalkonvent, leider nicht im Einzelnen eingehen. Werfen wir stattdessen noch einen kurzen Blick auf das weitere Schicksal der Revolution.
Ja, nach ihren Siegen in den Fraktionskämpfen verliert die Jakobinerregierung an Rückhalt. Auch, weil sie ihre Basis, die Sansculotten, demobilisiert. Mit dem Sieg über Österreich ändert sich dann die Großwetterlage. Terror und Zwangsgewalt lassen sich nun nicht länger rechtfertigen. In diesem Moment wendet sich die Revolution gegen Robespierre und Saint-Just. Sie werden im Juli nach dem neuen Kalender am 9. Thermidor hingerichtet.
Mit der Hinrichtung Robespierres endet die radikale Phase der Revolution. Die rigiden Kriegsmaßnahmen werden beendet. Die Macht übernimmt ein fünfköpfiges Direktorium, das im Wesentlichen den besitzbürgerlichen Interessen der Revolutions- und Kriegsgewinnler folgt. Es kann die Macht in den Folgejahren nur äußerst mühsam gegen Volksinitiativen für soziale Gleichheit auf der einen und monarchistische Restaurationsbestrebungen auf der anderen Seite behaupten.
Nach dem Friedensschluss 1795 mit Preußen, Spanien und den Niederlanden, Österreich folgt zwei Jahre später, sind Wirtschaft und Währung zerrüttet. Die Hyperinflation hat katastrophale soziale Folgen. Allein in Paris gibt es Hunderttausende Hilfsbedürftige. In dieser Situation organisiert François Noël, genannt Gracchus, Babeuf, die Verschwörung dergleichen. Sie fordert nicht nur die Einsetzung der sogenannten Jakobinerverfassung von 1793, sondern auch eine Güter- und Arbeitsgemeinschaft.
Wir hören jetzt einen Auszug aus Babeufs Manifest der Plebejer vom November 1795.
Wir werden deutlich aussprechen, was das gemeine Glück, was das Ziel der Gesellschaft ist. Wir werden die Grenzen des Eigentumsrechts festsetzen. Wir werden beweisen, dass Grund und Boden nicht Einzelnen, sondern allen gehört. Wir werden beweisen, dass alles, was jemand sich über das, was er zu seiner Ernährung braucht, hinaus aneignet, Diebstahl an der Gesellschaft ist. Dass Überlegenheit der Talente und des Fleißes nur ein Märchen, ein blendender Betrug ist, der zu allen Zeiten den Komplotten der Verschwörer gegen die Gleichheit einen Schein von Rechtfertigung verschafft hat. Dass auf diese Weise im Gesellschaftszustand das Gleichgewicht des Wohlstands zerstört, umgestürzt worden ist, weil nichts eindeutiger bewiesen ist als unser Grundprinzip. Dass man dazu gelangt, zu viel zu haben, nur indem man bewirkt, dass andere zu wenig haben. Dass alle unsere bürgerlichen Einrichtungen, unser gegenseitiger Verkehr, nur Akte einer beständigen Räuberei sind, durch widersinnige und barbarische Gesetze gedeckt, in deren Schatten wir damit beschäftigt sind, einander zu bestehlen. Dass es nach obigem klar ist, dass alles, was diejenigen besitzen, die mehr haben als ihren gebührenden Anteil am Reichtum der Gesellschaft, Diebstahl und Usurpation ist. Dass es also gerecht ist, es ihnen wieder zu nehmen. Dass, um es noch genauer zu sagen, man dahin kommen muss, das Schicksal anzuketten. Das Los jedes Mitglieds der Gesellschaft unabhängig zu machen von allen glücklichen und unglücklichen Zufällen und Umständen. Und allen, jeden nur möglichen Weg zu versperren, um jemals mehr als ihren rechtmäßigen Anteil an den Produkten der Natur und der Arbeit zu erlangen. Dass das einzige Mittel, dies zu erreichen, darin besteht, die gemeinschaftliche Verwaltung einzuführen und das Sondereigentum aufzuheben.
Babeuf fasst seinen Anspruch so zusammen, Zitat, der Gegenstand dieser Revolution ist Wohlstand für alle, Unterricht für alle, Gleichheit, Freiheit, Glück für alle. Dazu bedürfe es eines Krieges der Armen gegen die Reichen. Wir wollen jetzt im dritten Interview über den Revolutionär sprechen. Dazu begrüßen wir am Telefon den Historiker und Autor Ralf Höller.
Hallo, Herr Höller.
Ja, guten Tag.
Hallo auch von mir und ich würde gleich mit der ersten Frage loslegen, Herr Höller. Die Verschwörung der Gleichen erlebte 1796 angesichts des Elends viel Zuspruch in Paris. Was waren Ihre Ziele?
Die Ziele, um das mal in einem ganz kurzen Satz zu sagen, war, die Revolution zu retten. Also die Ideale der französischen Revolution, hier vor allem die Gleichheit und die Brüderlichkeit wiederzubeleben. Babeuf hat das auch mal so ausgedrückt, dass es der Mehrheit der Bevölkerung, der soll es besser gehen, die soll gerechter und sie soll glücklicher leben. Und wenn man mal ganz kurz auf dieses Jahr nochmal schaut, es gab eine neue Verfassung, die viele Errungenschaften der Revolution rückgängig gemacht hatte. Es herrschten große Unterschiede und statt einer Gemeinschaft von Gleichen, wie Babeuf das eigentlich angestrebt hatte, gab es eigentlich eine Trennung in, drücken wir es mal so aus, Habe-Nichtse und Gebe-Nichtse. Ich gebe auch mal ein kurzes Beispiel. Es gab vor diesem Jahr das große Maximum, eine Festsetzung von Höchstpreisen für 31 Güter des täglichen Bedarfs, also Brot, Mehl, Fett, die wurde aufgehoben. Dann kam es zu Hungersnöten, die Sans-Culottes, die Arbeiter, die standen gleich zweimal in diesem Jahr auf gegen die Regierung. Und Babeufs konkretes Ziel war eine für alle funktionierende Wirtschaft, in der das Allgemeinwohl Vorrang hatte vor dem Eigennutz. Und die Mittel zum Zweck waren bei Babeuf praktisch so die Genossenschaften, also die Bauernhöfe sollten kollektiv bewirtschaftet werden, anstatt die Bauern sich in so kleinen Betrieben mit zu geringem Ertrag zu Tode arbeiteten. Und die Arbeiter sollten ihre Betriebe selber verwalten und die Produkte dann auch arbeitsteilig herstellen. Und Privateigentum, das mehr als den Eigenbedarf deckte, sollte dann halt vergesellschaftet, verstaatlicht werden. Und jeder Franzose sollte eine angemessene Wohnung, eine ausreichende Ernährung und auch eine freie gesundheitliche Versorgung bekommen.
Ja, das sind ja hehre Ziele, wo man sich schon vorstellen kann, dass das wahrscheinlich auf Zustimmung traf angesichts des ja weit verbreiteten Elends in diesen Jahren. Woran scheiterte denn diese Verschwörung dergleichen?
Ja, man kann sagen, es war zu früh. Wenn man mal ganz kurz mal auf die französische Gesellschaft blickte, Paris hatte 1791 so knapp 700.000 Einwohner. Davon übten, die Zahlen habe ich mal jetzt mal rausgeschrieben, 66.000 Männer und 7.000 Frauen einen regulären Beruf aus. Es gab dann nochmal so 35.000 Gelegenheitsarbeiter und nochmal ebenso viele Arbeitslose. Das war jetzt Paris. Und ganz Frankreich hatte 27 Millionen Einwohner, war sehr ländlich strukturiert, kaum Städte, keine oder ganz wenige Industriearbeiter. Das waren halt doch denkbar schlechte Voraussetzungen. Und trotzdem hätte diese Verschwörung ja beinahe Erfolg gehabt, wenn sie nicht verraten worden wäre. Das war alles sehr gut ausgedacht, aber man hatte halt sich nicht vorstellen können, dass der Polizeiminister einen Spitzel in das geheime Direktorium, die diese konspirative Organisation übernommen hatte, eingeschleust hatte. Also kamen jetzt nochmal zu den strukturellen Voraussetzungen auch nochmal handwerkliche Fehler hinzu.
Babeuf gilt ja als der erste Frühsozialist. Es gibt Würdigungen seines Handelns von Marx bis Marcuse. Wofür wird er denn gewürdigt?
Ja, der Babeuf war, wie Sie schon sagten, der erste, der eine frühsozialistische Utopie entwarf. Also er war auch der erste, der die Abschaffung des Privatbesitzes forderte, die Vergesellschaftung der Güter, vor allem auch das Privateigentum an Produktionsmitteln, was ja die Grundlage der Ausbeutung ist, gefordert hat. Und er war auch der Erste, der die Arbeiterklasse als Träger der Revolution vorsah. Aber es gab schon einmal einen frühsozialistischen Entwurf, tatsächlich drei Jahrhunderte zuvor, 1525, in der Zeit der Bauernkriege. Da hatte Michael Geismayer eine frühsozialistische Utopie entworfen. Und auch er forderte, dass niemand mehr besitzen darf, als er selber bebauen kann. Keine Einkünfte aus unproduktiver Tätigkeit sollte es geben und eine klassenlose Gesellschaft, also eine Bauernrepublik. Und Albert Sobut hat gesagt, dass Babeuf zum ersten Mal die kommunistische Idee in eine politische Kraft verwandelt hat. Dieser Verdienst kommt ihm hinzu. Und Babeuf hat selber immer wieder auf die Bedeutung seiner Bewegung für die Nachwelt hingewiesen. Also der wusste, dass seine Revolution im Prinzip zu früh gekommen war, auch scheitern konnte. Er wollte ganz bewusst so eine Basis schaffen, auf der dann auch zukünftige Generationen aufbauen konnten.
Ja, das ist ihm ja irgendwie auch gelungen. Ist auch toll, dass Sie das nochmal rückgebunden haben an den Bauernkrieg, an Geismayer. Das war richtig spannend.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Das hat mich sehr gefreut.
Die Revolution hat das Land grundlegend umgekrempelt, hat das Ancien Regime beseitigt und eine neue kapitalistische Ordnung errichtet. Aber die Bevölkerung ist nach 10 Revolutionsjahren erschöpft und das Direktorium unbeliebt. In das machtpolitische Vakuum stößt ein Soldat vor, der durch die Revolution zum General geworden war. Napoleon Bonaparte.
Ja, Annika, das ist der Mann, dessen Armeen in den nächsten 10 Jahren die Gemäuer der alten Herrschaft in ganz Europa niederreißen werden. Seine soziale Basis sind die Millionen Parzellenbauern, die keine Rückkehr der feudalen Herrschaft wollen. Nicht nur deshalb ist auch Napoleons Herrschaft ein Produkt der Revolution. Ende 1799 putscht er gegen das Direktorat, das durch ein Konsulat mit Napoleon als erstem Konsul ersetzt wird. Die erste Proklamation der Konsuln im Herbst 1799 endet mit den Worten, Zitat, Bürger, die Revolution ist beendet.
Ja, Albert, und damit endet auch diese Folge des Podcasts. Wir hoffen, sie hat euch gefallen, falls dies der Fall ist. Euch stehen bereits jetzt 28 weitere Folgen zur Verfügung auf allen Podcast-Plattformen bei YouTube, Soundcloud und anderswo.
Und ihr könnt diesen Podcast auch kostenlos abonnieren. Jedes neue Abo unterstützt unsere Arbeit.
Allerdings, auch positive Bewertungen, etwa bei Spotify, helfen uns sehr. Jetzt aber sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss.
Ciao, ciao.